Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kirosec, dem bekanntesten Anbieter von IT-Security-Beratung, Pentests, Red Teaming und Incident Response. In dieser Episode geht es um die Erkennung von Hackereinbrüchen. Wir sprechen über den aktuellen Stand bei vielen Unternehmen. Buzzwords wie CIEM, EDR und XDR werden fallen. Heute zu Gast Stefan Strobel, Gründer und Geschäftsführer der Kirosec. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Hallo Stefan, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, ein paar Fragen zu beantworten zum Thema EDR und XDR. Ich fange gleich an mit der ersten Frage. Warum ist das Thema gerade so wichtig und warum sprechen wir darüber?
Eigentlich ist ja das Thema Angriffserkennung schon immer ein Thema und auch schon vor 20 Jahren hat man versucht, Angriffe von Hackern zu erkennen oder Einbrüche in Systeme zu erkennen. Aber gerade in den letzten Jahren ist das so richtig deutlich ins Bewusstsein aller Leute gekommen, weil inzwischen ja die Presse voll ist von Berichten über Vorfälle, wo das gesamte Unternehmen stillstand, wo sämtliche Systeme verschlüsselt waren, wo ganz viele vertrauliche Daten gestohlen worden sind und Kriminelle dann die Unternehmen erpresst haben. Aber unabhängig davon gibt es natürlich auch sehr viele gesetzliche Änderungen in den letzten Jahren, sei es Gesetze, die die kritischen Infrastrukturen betreffen und die von denen verlangen, dass sie Systeme zur Angriffserkennung aufgebaut haben müssen. So nennt es zumindest unser Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik oder die NIS II oder verschiedene andere Vorschriften. Also es wird ja immer mehr geregelt, immer mehr vorgeschrieben, was man alles tun muss als Unternehmen. Und dabei spielt eben auch das Thema Erkennung und Überwachung der Systeme eine immer größere Rolle.
Was müsste man also tun, beziehungsweise was kann man tun?
Ja, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Auf der einen Seite stehen die klassischen CIEM-Systeme, also Ansätze, bei denen man versucht, alle Events, alle Logs aller Endgeräte, Server und Applikationen zentral zu sammeln und aus diesen dann Angriffe oder Kompromittierungen von Systemen zu erkennen. Und auf der anderen Seite haben wir am Markt inzwischen einen sehr starken Boom zu sogenannten EDR- oder auch XDR-Systemen. Systeme, die vor allem mit eigenen Agenten auf den Endgeräten dort das Prozessverhalten überwachen und daraus versuchen, Angriffe oder Kompromittierungen zu erkennen.
Welcher der beiden Wege ist jetzt der richtige? Beziehungsweise welcher davon ist empfehlenswert?
Welchen von den Wegen man einschlägt, das hängt sehr stark davon ab, was für eine Art von Unternehmen man ist. Denn kritische Infrastrukturen, viele andere große Unternehmen sind von regulatorischen Vorgaben gezwungen, den klassischen Weg eines CIEMs zu gehen, auch wenn der in der Praxis sich nicht wirklich bewährt hat und sehr kostenintensiv ist und auch nicht wirklich viel erkennen kann. Ein eher pragmatisch orientiertes Unternehmen, Mittelständler, Leute, die einfach eher die sinnvollen Dinge tun können und nicht unbedingt regulatorische Forderungen erfüllen müssen, werden sich sicherlich eher Richtung EDR und XDR-Systemen orientieren. Denn da ist man näher an der Quelle der Informationen, hat mehr Kontext und kann so einfach viel zielgerichteter erkennen, was wirklich passiert und weniger Falschalarme produzieren.
Wo ist eigentlich das Problem mit CIEM und den Logs?
Man möchte ja erkennen, wenn ein Angreifer die Kontrolle über einen Arbeitsplatz-PC übernommen hat. Wenn er dort also Schadsoftware installiert hat, wenn er dann alle meine Tasten drücke, inklusive die Eingabe von Passwörtern mitschneiden kann, wenn er den Bildschirm sehen kann, wenn er Zugriff auf meine Dateien hat und von dort aus auch auf andere Systeme weiter zugreifen kann. Und das anhand von den bestehenden Windows-Event-Logs zu erkennen, ist einfach ganz, ganz schwierig, wenn nicht sogar in vielen Bereichen unmöglich. Denn viele Dinge, die man hier sehen müsste, stehen normalerweise in einem Windows-Event-Log gar nicht drin. Wenn man da mal reinschaut, dann sind das ganz viele Dinge, die fürs Troubleshooting wichtig sind, wenn irgendwas nicht funktioniert. Dann kann man das alles mit den Windows Event Logs machen. Aber welche Programme jetzt gerade gestartet wurden oder mit wem ein Angreifer gerade kommuniziert, solche Dinge findet man in den Windows Event Logs zunächst mal erst nicht.
Was bräuchte man jetzt genau und wie kann man diese Informationen auswerten?
Was man eigentlich bräuchte, sind Events, die mit den typischen Aktivitäten eines Angreifers auch zu tun haben. Ein Angreifer, der schickt mir vielleicht einen Link in einer E-Mail. Wenn da der Anwender draufklickt, dann wäre das schon einmal interessant zu sehen. Dann, wenn durch den Klick ein Programm runtergeladen und gestartet wurde, wäre interessant, alle Programmstarts sehen zu können. Wenn dieses Programm dann auf die Registry zugreift, wenn dieses Programm Autostarteinstellungen ändert, wenn vielleicht auch auf Dateien zugegriffen wurde oder irgendwas darauf hinweist, dass hier in den Speicher eines anderen Prozesses reingegriffen wird. Alles das sind Elemente und vieles mehr natürlich noch, die bei der Bewertung der Aktivitäten wichtig wären. Aber genau diese Dinge stehen so zunächst mal in einem Windows Event Log gar nicht drin. Da muss man erst noch was dafür tun.
Was müsste man also tun, beziehungsweise was kann man tun?
Ja, da kann man einerseits eben auch in Richtung dieser EDR-Systeme schauen, über die wir sicherlich gleich noch reden wollen. Oder man müsste das alles von Hand nachbauen. Dazu gibt es dann spezielle Treiber, die wirklich alle möglichen System-Events an eine zentrale Stelle schicken. Und dann müsste man aber auch mit einem CIEM-System wieder selber anfangen, ganz viele Regeln zu schreiben oder aus dem Internet Quellen suchen, wo jemand anders sich solche Regeln überlegt hat, die ständig aber auch den neuen Gegebenheiten, weiteren Entwicklungen anpassen. Also man würde selber Dinge nachbauen, die man auch fertig kaufen kann.
Das heißt, ein EDR-System ersetzt ein CIEM-System künftig?
So einfach kann man es nicht sagen. Ich glaube nicht, dass CIEM-Systeme tatsächlich überflüssig werden. Denn eine zentrale Konsole, mit der man auf alle Logs zugreifen kann, ist nach wie vor durchaus sinnvoll. Zum einen für die Fehlersuche, aber auch wenn dann mal ein Vorfall da war, um bei der forensischen Analyse wirklich alle relevanten Informationen im Zugriff zu haben. Das ist durchaus noch sinnvoll. Aber es verlagert sich so ein bisschen die Position der Erkennungsintelligenz. Man wird in Zukunft viel weniger versuchen, diese Erkennungsintelligenz in Form von Korrelationsregeln im CIEM selber zu programmieren oder den CIEM-Hersteller damit zu beauftragen, sondern man wird eher mit dezentralen Systemen wie zum Beispiel EDR-Lösungen, XDR-Lösungen, vielleicht auch Deception-Lösungen, AD-Überwachungslösungen und vielen anderen an der Quelle des Geschehens, da wo man viel besser sehen kann, was wirklich passiert, da wo man auch mehr Kontext hat, da den Zustand zu erkennen, einen Alarm auszulösen. Und das CIEM-System ist dann eigentlich die zentrale Stelle, wo alles zusammenläuft und wo man den Überblick hat über alle Informationen und wo man diese Events und Alarme auch längerfristig speichern kann.
Wer braucht dann eigentlich noch ein CIEM und wer braucht dann noch ein EDR? Oder wie ist das genau mit kleineren Unternehmen, für die vielleicht so eine CIEM-Lösung doch noch zu teuer ist?
Naja, es kommt jetzt natürlich schon darauf an, wie das Unternehmen sein Risikomanagement betreibt und wie viel Risikoappetit übrig bleibt. Ich denke schon, dass ein kleineres mittelständisches Unternehmen, das mit einem CIEM völlig überfordert wäre, die können das weder betreiben noch entsprechend konfigurieren, dass da wahrscheinlich die Anschaffung einer EDR- oder XDR-Lösung sehr viel zielführender ist und sehr viel mehr bringt, als völlig überzogen, da ein großes CIEM-System lizenzieren zu wollen und dann einen externen Dienstleister zu beauftragen, das alles zu konfigurieren, zu überwachen und zu betreiben. Bei einem großen Unternehmen wird man wahrscheinlich trotzdem beides noch haben. Da wird man eine EDR-Lösung und auch andere Sensoren haben, die die qualifizierten Alarme erzeugen und eine CIEM-Lösung als zentrale Plattform, auf der dann auch vielleicht Automatisierungen in Form einer SOA-Lösung obendrauf kommen können. Aber das ist für kleinere Unternehmen auf jeden Fall überzogen.
Jetzt ist schon ein paar Mal der Begriff XDR gefallen. Was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, XDR ist einfach genauso wie EDR und viele andere Abkürzungen hier ein Buzzword, das von den Anbietern kreiert wurde, um zu zeigen, was sie Tolles machen oder dass sie mehr machen als andere. Wenn man mal von einer EDR-Lösung ausgeht, dann konzentriert sich die EDR-Lösung auf die Endgeräte, also typischerweise die Windows-Arbeitsplätze, aber auch Windows-Server, heißt deswegen Endpoint Detection and Response. Und Hersteller, die eben neben so einer Lösung auch noch Sensoren im Netzwerk haben oder spezielle Sensoren, die sich auf die Domäne, auf den Domänencontroller konzentrieren haben oder vielleicht Cloud-Sensoren auch haben, die haben dann die Management-Systeme von diesen unterschiedlichen Sensoren zusammengebastelt und die in die Cloud verlagert. Und wenn man jetzt so eine Komplettlösung hat, bei der das gemeinsame Management für EDR und NDR, also Netzwerksensoren und Cloud-Sensoren und AD-Sensoren, eine gemeinsame Managementstation in der Cloud wird, dann nennt man das Ganze typischerweise Extended Detection and Response oder abgekürzt XDR. Das führt natürlich auch dazu, dass das oft sehr proprietäre Welten sind. Das gibt also kaum das XDR, bei dem 10 verschiedene Herstellerprodukte sinnvoll zusammenarbeiten, sondern eher das XDR, bei dem ein Hersteller all seine Sicherheitssensoren mit einem gemeinsamen Management in der Cloud verheiratet hat. Aber dann muss man eben auch alles von dem einen Anbieter haben.
Wenn XDR eine Kombination von verschiedenen Sensoren an verschiedenen Stellen ist, was sind dann die wichtigsten?
Ja, EDR und damit die Sensoren auf den Arbeitsplätzen und den Servern sind sicherlich die allerwichtigsten Positionen für Sensoren. Denn auf einem typischen Windows-Arbeitsplatz beginnt meistens eine Kompromittierung. Das ist der Punkt, wo ein Mitarbeiter versehentlich ein E-Mail-Attachment öffnet, das er besser nicht geöffnet hätte. Oder wo ein Mitarbeiter auf einen Link klickt und damit das Endgerät kompromittiert. Von daher ist die Überwachung der Mitarbeiterarbeitsplätze mit einer EDR-Lösung wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt. Direkt danach kommt meiner Meinung nach schon die Überwachung des Active Directory. Wir haben in vielen Beispielen gesehen, in vielen Vorfällen gesehen, dass die Angreifer, nachdem sie mal auf einem Arbeitsplatz draufgekommen sind, dass sie dann versuchen, sich im Netzwerk weiter auszubreiten und ihre Rechte zu erweitern, indem sie Schwachstellen in der Konfiguration der Domäne des Kunden ausnutzen. Das heißt, die starten dann Tools wie Bloodhound, Pingcastle, Purple Knight und ähnliche, fragen das Active Directory ab, fragen ab, wer in welchen Gruppen ist, welche Gruppen welche Rechte haben, welche Gruppen in anderen Gruppen drin sind und finden so einen Weg durch kontinuierliches Erweitern und Ändern ihrer Identitäten höhere Rechte zu erlangen. Und genau diese Abfragen auf dem Active Directory, die kann man auch erkennen, allerdings schlecht, indem man nur die Windows-Arbeitsplätze überwacht oder indem man nur das Netzwerk überwacht, denn die Kommunikation mit dem Domänencontroller findet ja verschlüsselt statt. Aber wenn man jetzt einen speziellen Sensor auf dem Domänencontroller hat, dann kann man dort sämtliche Abfragen im Klartext sehen und dann auch vernünftig diese Abfragen und Angriffe erkennen. Von Microsoft gibt es da zum Beispiel den Defender for Identity, der macht genau sowas. Und von mehreren anderen Herstellern gibt es entsprechende Sensoren, die auch auf dem Active Directory installiert werden und dort dann Versuche erkennen können, mit denen der Angreifer sich im Netzwerk höhere Rechte verschaffen kann.
Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben tatsächlich als mittelständisches Unternehmen nur eine EDR- oder XDR-Lösung, aber kein SIEM. Gibt es denn da nicht Bereiche, die wir nicht mehr betrachten, so etwas wie Firewalls?
Ja, es ist tatsächlich so, dass wenn man ausschließlich mit EDR arbeiten würde und damit eigentlich nur die Prozessaktivitäten auf den Endgeräten anschaut, dann sieht man natürlich nicht, was über die Firewall geht und möglicherweise hat man auch ein paar andere interessante Logquellen nicht mit in der Beobachtung. Aber gerade bei den Firewalls ist es so, dass diese Logs durchaus einen Wert haben, vor allem wenn man forensisch später untersucht, was denn alles passiert ist. Aber der Wert für die ursprüngliche Erkennung der Kompromittierung, also die erste Alarmierung, der ist durchaus begrenzt. Denn die Mechanismen, mit denen man die Firewall-Logs heutzutage so mit Regeln korrelieren würde, die führen halt auch zu sehr vielen Falschalarmen. Das führt dazu, dass die Leute vielleicht auch gar nicht mehr drauf reagieren, dass Dinge hinten runterfallen, selbst wenn man die Firewall-Logs auswertet.
Was machen Sie in dem System mit den Firewalls eigentlich?
Ja, wenn man sich anschaut, was ganz oft mit Firewall-Logs in einem SIEM gemacht wird, dann versucht man, die Adressen, auf die Mitarbeiter zugreifen über die Firewall, gegen eine Liste von bekannten schädlichen C&C-Servern zu vergleichen und dann Alarm auszulösen, wenn jemand möglicherweise auf so eine bekannte bösartige Adresse zugreift. Das könnte ja darauf hindeuten, dass zum Beispiel eine Schadsoftware auf dem Arbeitsplatz-PC installiert wurde und dass die jetzt Kontakt zu ihrem Steuerungsserver aufnimmt. Solche Korrelationen funktionieren prinzipiell, aber leider sind die Listen, gegen die man da vergleicht, halt in der Praxis oft nicht auf dem aktuellen Stand. Das heißt, man erzeugt hier wieder viele Falschalarme, die dazu führen, dass die Leute, die das Ganze überwachen sollen, eher ermüdet werden, dass man viel Aufwand damit hat und eher weniger Gewinn. Und auch hier gibt es natürlich alternative Methoden, mit denen man das Gleiche eleganter erkennen kann. Auch ist es so, dass in vielen Firewall-Systemen dieser Abgleich gegen Listen von möglicherweise bekannten C&C-Servern schon eingebaut ist. Also viele große Firewall-Hersteller haben ja auch die Möglichkeit, Threat Intelligence zu importieren und da einen direkten Abgleich zu machen und dann nur die Alarme an das SIEM weiterzuschicken oder an eine zentrale Konsole jeglicher Art weiterzuschicken. Es ist also nicht so, dass das SIEM hier wirklich die alarmierende Instanz sein muss oder die Instanz, die erkennt, wenn was schief geht. Das ist in vielen Fällen heute auch dezentral direkt an der Quelle möglich.
Gibt es noch weitere Beispiele, wo man heute eigentlich kein SIEM mehr braucht und wo die Informationen eher schon an der Quelle liegen?
Ein weiterer sehr beliebter Bereich, wo man in SIEM-Systemen versucht, Angriffe oder Kompromittierungen zu erkennen, ist die Auswertung des Anmeldeverhaltens. Also immer dann, wenn sich ein Anwender an seinem PC oder an einer Applikation anmeldet. Und der Klassiker ist da sicherlich, dass man einfach zählt, wie oft hat denn jemand das falsche Passwort eingegeben, wie oft ist diese Anmeldung fehlgeschlagen. Und wenn sich das in kurzer Zeit zu stark häuft, dann könnte man unterstellen, da versucht jemand das Passwort zu erraten. Man spricht dann von sogenanntem Brute Forcing. Das kann man natürlich mit einem SIEM-System machen, aber wenn wir ehrlich sind, steckt das in den Anmeldesystemen heute ja überall schon mit drin. Also 10 falsche Anmeldungen am Active Directory, da würde dann sofort das Active Directory selber schon eingreifen und den Account temporär sperren oder einfach eine Verzögerung einbauen, aber auf jeden Fall auch einen Alarm auslösen können.
Ist das nur beim Active Directory so oder gibt es da noch mehr Ideen?
Ein anderer typischer Use Case für SIEM-Systeme ist, dass man auch die Anmeldeverhalten gegen eine Geolocation-Datenbank mappt und damit zum Beispiel rausfindet, wenn ich mich gerade eben aus Heilbronn angemeldet habe und 5 Minuten später melde ich mich aus Singapur an. Denn das kann natürlich nicht sein. Ich kann unmöglich in 5 Minuten von Heilbronn nach Singapur gekommen sein. Und entsprechend nennt man diesen Use Case oder diese Art der Korrelation als den Impossible Travel, also die unmögliche Reise. Auch das ist sehr beliebt in SIEM-Systemen und auch da an diesem Beispiel sieht man, dass man dafür heute eigentlich keine SIEM-Systeme mehr braucht, denn die gängigen großen Identity-Management, Access-Management-Systeme, die sowas verwalten, also denk mal einfach mal an das Entra-ID, das frühere Azure-AD, da steckt sowas auch schon drin. Da gibt es in dem Azure-AD Premium P2-Paket die Möglichkeit, ein Risk-Based Conditional Access zu machen. Und dann würde das Azure AD direkt schon erkennen, dass jemand so stark die Lokation gewechselt hat, dass es eigentlich ein Impossible Travel ist und Alarm schlagen oder entsprechend dann auch gleich einzugreifen, einen weiteren Authentisierungsfaktor abzufragen. Und das ist ein Szenario oder ein Beispiel für ganz viele Bereiche, wo man früher versucht hat, selber durch Korrelationsregeln Dinge zu erkennen und wo diese Dinge heute schon direkt in den Quellsystemen drinstecken. Und da hat man eigentlich mehr Kontext und kann auch noch genauer hinschauen. Und die Alarme, die da erzeugt werden, die könnten dann immer noch an eine zentrale Konsole geschickt werden. Was man auch vor 10 und vor 20 Jahren schon gerne gemacht hat in so einer zentralen Log-Analyse, ist, dass man auf falsche Passwörter reagiert. Also wenn ich mich anmelde und mich mehrfach vertippe, mehrfach das falsche Passwort eingegeben habe, also eine fehlgeschlagene Authentisierung. Und wenn sich das häuft in einem kurzen Zeitraum, dann könnte man unterstellen, dass hier jemand versucht, diesen Account zu brute-forcen, so nennt man das, also einfach alle möglichen Passwörter auszuprobieren, um das Passwort schließlich zu erraten. Das kann natürlich sein, dass das jemand tatsächlich so versucht, aber es kann auch sein, dass der Anwender wirklich lange im Urlaub war und sich so gut erholt hat, dass er tatsächlich sein Passwort vergessen hat. Also auch hier sind Falschalarme dann an der Tagesordnung. Es ist auch gar nicht so einfach, das zu erkennen, weil die Angreifer heute eben wissen, dass das auffällt, wenn man 10-mal an einem Account ein falsches Passwort eingibt und deswegen statt diesem klassischen Brute-Forcing eher auf Passwort-Spraying setzen. Passwort-Spraying wäre eine andere Technik, bei der man unterstellt, dass bei einem sehr großen Unternehmen bestimmte naheliegende Passwörter doch von irgendeinem verwendet werden. Also angenommen, wir sind im Jahr 2024, es ist Sommer und der Firmenname lautet Beispiel, dann wird schon irgendjemand auf die Idee kommen zu sagen, das Passwort lautet Beispiel Sommer 2024 Ausrufezeichen oder vielleicht sogar ohne den Firmennamen einfach Sommer 2024 Ausrufezeichen. Und so gibt es ein paar naheliegende Passwörter, von denen man weiß, dass sie schlecht sind und dass es immer wieder Leute gibt, die genau so ihre Passwörter bilden. Und dann könnte man dieses Passwort bei allen Anwendern mal ausprobieren. Also statt bei einem Account 10 verschiedene Varianten zu probieren, was einen Alarm auslöst in vielen, vielen Fällen, würde man einzelne Passwörter über die Breite aller Anwender ausprobieren und irgendeiner wird es schon sein. Und sowas löst natürlich in den klassischen Systemen keinen Alarm aus. Statt solche Dinge dann in einem SIEM-System zu erkennen, drängt sich es eigentlich auf, eher nochmal auf die ursprünglichen Anmeldesysteme oder die Identity-Verwaltungssysteme zu schauen. Denn eine Häufung von falschen Passwörtern wird ja schon vom AD aufgegriffen und meistens ist es so konfiguriert, dass nach 5 falschen Passwörtern sich entweder die Zeit, bis man wieder was eingeben kann, verlängert oder dass dann tatsächlich der Account irgendwann gesperrt ist. In jedem Fall aber, dass irgendwann ein Alarm ausgelöst wird. Also diese Erkennung, dass das Passwort oft falsch war, das macht man heute gar nicht mehr in zentralen SIEM-Systemen oder muss man zumindest da nicht machen, sondern das können in der Regel auch schon die Quellsysteme selber machen und die sitzen einfach näher dran und haben dann auch mehr Kontext.
Jetzt haben wir ja gehört, dass SIEM nicht für jeden das Allheilbringende ist und EDR sowie XDR möglicherweise viel entscheidender sind. Aber auch hier muss das Ganze ja betrieben werden und auch hier braucht man jemanden, der rund um die Uhr auf die Alarme achtet und bei Bedarf dann auch reagiert. Wie machen das die Unternehmen?
Ja, sicherlich ist auch bei EDR und XDR die Frage des Betriebs und der Überwachung das größte Problem. Und wir sehen das immer wieder, dass Unternehmen glauben, naja, jetzt kaufe ich mir halt mal so eine EDR-Lizenz oder XDR-Lizenz und dann versuche ich das selber zu betreiben. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und das Ergebnis ist, dass man nicht wirklich weit kommt. Das Problem ist auch hier, dass oft die Unternehmen selber gar keinen Nachtschichtbetrieb haben im User Helpdesk oder bei der Security. Das heißt, es gibt erstmal gar niemanden, der nachts auf Alarme reagieren könnte. Und selbst wenn es Leute gibt, die nachts drauf reagieren könnten, dann ist die Frage, ob die das Fach-Know-how haben, das man braucht, um dann diese Alarme zu bewerten. Denn das sind halt auch in der Praxis keine voll ausformulierten Alarmmeldungen, die so geschrieben sind, dass jeder sie verstehen kann, sondern entsprechendes Fachwissen ist hier einfach auch notwendig. Dieses Problem haben natürlich viele Hersteller erkannt und versuchen das auch wieder zu Geld zu machen. Das heißt, die ganzen großen Anbieter von EDR-Lösungen, egal ob das jetzt eine Sentinel One oder eine Microsoft oder eine CrowdStrike oder eine Cyberreason oder Bitdefender, wer auch immer ist, haben irgendwo ein Angebot oder Partner von denen haben ein Angebot, um das für entsprechende Kunden zu betreiben. Das Ganze nennt man dann MDR für Managed Detection and Response, also die 3 buchstabigen Buzzwords mehren sich. Und solche MDR-Lösungen sind eigentlich in der Regel der 7x24 Betrieb einer Sicherheitsüberwachungslösung wie EDR und XDR. Das ist natürlich ein etwas komplizierteres Thema und da können wir heute und hier auch nicht viel weiter drauf eingehen. Denn im Detail, wie so ein MDR funktioniert, wie sich es abgrenzt von einem klassischen Managed Security Operations Center, das ist sicherlich Thema, für das ein eigener Podcast nochmal angebracht wäre.
Es ist also nicht nur wichtig, wer das Ganze überwacht, sondern auch, wie ich reagiere, wenn ich einen Vorfall, eine Kompromittierung erkannt habe.
Das ist natürlich auch keine einfache Sache, bei der man sagen kann, naja, dann tun wir halt einfach den PC vom Netzwerk nehmen, löschen den und alles ist gut. Sondern es könnte ja sein, dass der Alarm, den wir hier gesehen haben, nur die Spitze des Eisbergs ist und dass der Angreifer sich schon weiter verbreitet hat, dass der schon die Kontrolle über irgendwelche Server übernommen hat oder dass die Eingangstüre, über die der Angreifer reingekommen ist, gar nicht dieser eine PC war, sondern irgendeine andere Stelle im Netzwerk und nur bei diesem einen PC haben wir zufällig den Alarm bekommen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wenn wirklich mal ein Einbruch, ein Hack, eine Kompromittierung entdeckt worden sind, dass man dann eine vollständige Analyse macht. Das heißt, man braucht Forensiker, Leute, die sich damit auskennen, digitale Spuren zu sichern, den Tathergang zu rekonstruieren und zu schauen, was ist noch infiziert. Wir brauchen dann ein sogenanntes Hunting, das haben wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, um gezielt suchen zu können, ob andere Systeme auch betroffen sind. Aber es beginnt auf jeden Fall mit einer Detailanalyse dieses einen PCs, der den Alarm ausgelöst hat. Und das ist leider auch eine Sache, die sehr viel umfassender zu besprechen wäre, wie man da richtig reagiert und was man da an Technik, an Kompetenz und an Werkzeugen braucht, um das tun zu können oder auch welche Dienstleister einem dabei helfen können. Ich glaube, das vertagen wir auch auf einen eigenen Podcast.
Was bedeutet das für ein Unternehmen, das seine Fähigkeiten zur Erkennung von Kompromittierungen verbessern will oder besser erkennen möchte, ob möglicherweise ein Hacker eingedrungen ist?
Ja, wie bei fast allen Sicherheitsmaßnahmen würde ich mit einer Bestandsaufnahme anfangen und erstmal schauen, was haben wir denn schon und wo stehen wir denn eigentlich? Eine EDR-Lösung ist sicherlich ein ganz wichtiges Puzzlesteinchen heutzutage und wer hier noch nichts hat, der kann auf jeden Fall mal das auf die Wunschliste schreiben und sich da ein bisschen Informationen sammeln. Nicht nur, um damit auf den Endgeräten besser erkennen zu können, sondern eben auch, um ein Werkzeug zu haben, dass man im Fall von Alarmen besser verifizieren kann, was ist denn wirklich los, und dann eben auch das Hunting machen kann, um rauszufinden, ob andere Geräte auch noch betroffen sind. Wer jetzt zum Beispiel feststellt, naja, wir haben hier von irgendeinem Virenschutzhersteller XY die klassische Virenschutzlösung und vom gleichen Hersteller gibt es ja auch ein EDR-Modul, da wäre ich natürlich vorsichtig, ob das dann im Zweifelsfall auch wirklich das Richtige ist. Der Markt ist voll von EDR-Lösungen. Das ist so ein bisschen auch eine Goldgräberstimmung bei den Herstellern. Jeder behauptet, dass er hier das beste Produkt hat. Es kommt tatsächlich so ein bisschen auch auf das Gesamtbild an, in welche Richtung man sich da entwickeln sollte, und auch ein bisschen auf strategische Fragen. Viele unserer Kunden überlegen sich zum Beispiel, welche Rolle Microsoft dabei spielen soll. Wenn man sowieso ein großer Microsoft-Kunde ist und vielleicht auch aus anderen Gründen da ein entsprechend großes Lizenzpaket, wie zum Beispiel E5 oder E5 Security hat, dann sind darin diese EDR-Produkte von Microsoft schon enthalten. Das heißt, man hat die bezahlt und dann kann man die natürlich auch einsetzen. Auf der anderen Seite, wenn jemand zum Beispiel schon ein großer Palo Alto-Kunde ist und Palo Alto Firewalls bei ihm Standard sind, auch von Palo Alto gibt es ein entsprechendes Paket, das heißt bei denen Cortex XDR, da kommt dann eine Endgeräte-Software, die früher Traps hieß, auf die Endgeräte als EDR-Lösung und integriert sich in der Cloud von Palo Alto mit den Informationen, die von den Firewalls als Netzwerksensoren erzeugt werden. Also an den beiden Beispielen sieht man schon, es kommt so ein bisschen drauf an, wo man schon investiert hat und wie das Ganze sich sinnvoll ergänzen kann. Manchmal ist es einfach, manchmal ist es vielleicht nicht ganz so einfach, weil man verschiedene Optionen hat oder weil das Produkt, das man im Virenschutz einsetzt, keine gute EDR-Lösung hat. Also da lohnt es sich sicherlich auch mal mit einem externen Berater drüber zu sprechen, der die Security-Expertise hat, aber jetzt nicht das Interesse hat, einem seine eigenen Produkte oder die Produkte seiner Partnerunternehmen direkt zu verkaufen. Wir helfen da natürlich auch gerne. Wir haben viele solche Projekte in den letzten Jahren gemacht, wo wir auch öffentlich den Markt dargestellt haben. Ich verweise da ganz gerne auf unsere Marktübersichtsartikel, die wir fürs iX-Magazin geschrieben haben und die beim Heise Verlag verfügbar sind. Also auch das sind neutrale Darstellungen des Marktes. Und ja, letztendlich kommt es natürlich auch immer darauf an, was kann man eigentlich selber betreiben? Wie stark ist denn das eigene Sicherheitsteam? Wie viel Zeit haben die? Wie viele Leute hat man überhaupt? Denn was auch immer man sich da raussucht, muss ja nachher auch betreibbar sein. Und es bringt nichts, hier eine technische Infrastruktur zusammenzukaufen, bei der man nachher feststellt, da kann ich nicht mitarbeiten und es gibt auch keinen Dienstleister, der das mit diesen Produkten für mich machen kann. Von daher, man braucht ein Gesamtkonzept, man muss schauen, wo steht man, wo möchte man denn tatsächlich hin, was ist strategisch hier das eigentliche Ziel, und mit den Randbedingungen kann man dann relativ einfach typischerweise die relevanten Optionen rausfiltern.
Das war die erste Folge unseres IT-Sicherheits-Podcasts. Vielen Dank, Stefan, dass du dir heute die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie gerne auf unsere Website www.kerosec.de vorbei und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.